Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Heute ist Sonntag, der 18. Januar. Und das noch junge Jahr wartet auf uns. Pfarrer Markus Bolowich aus Nürnberg gestaltet die katholische Morgenfeier.
Mauselein, Häschen, Bärli. Menschen, die sich lieben, geben sich manchmal Tiernamen, um ihre Zuneigung zum Ausdruck zu bringen. Menschen, die sich überhaupt nicht lieben, tun das in extremen Zuständen auch. Du Rindvieh, du Esel, wahlweise auch Gans, Ziege oder Kuh. Nett ist das nicht, soll aber vorkommen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, was hat es aber zu bedeuten, dass im Neuen Testament auch Jesus mit einem Tiernamen betitelt wird?
In jener Zeit sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, damit er Israel offenbart wird. Und Johannes bezeugte: Ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam, wie eine Taube, und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt: Auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist der Sohn Gottes.
Das ist ein Abschnitt am Anfang des Johannesevangeliums. Heute wird er in den katholischen Gottesdiensten vorgelesen. Als Schimpfwort ist das Lamm wohl eher nicht gedacht, trotzdem ist es für unsere Ohren unüblich. Der Evangelist verfolgt mit seinem Werk das Ziel, zum Glauben an Jesus als Sohn Gottes hinzuführen und in diesem Glauben zu bestärken. Er erzählt von Menschen, die beispielhaft auftreten und ganz offen ihr Bekenntnis zu Jesus ablegen, so wie gerade der Täufer Johannes. Oder von Menschen, die das eher im Verborgenen tun. Mit diesen Glaubenszeugen soll sich der Leser oder die Leserin identifizieren können. Dabei soll das Missverständnis vermieden werden, dass die Zeugen verwechselt werden mit dem Menschen, um den es geht. Sie sollen sich nicht so aufblustern, dass sie selbst in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Weil Johannes der Täufer aber sehr populär war, wurde er von vielen als der ersehnte Heilsbringer gehalten, als der Messias. Sein ganzes Auftreten, seine Sprache, seine Kleidung, ja sogar seine Ernährung, er aß Heuschrecken und wilden Honig, machen ihn zu einer Attraktion. Und weil er zu seiner donnernden Predigt auch gleich die Taufe im Jordan anbietet, sind die Menschen nicht zu halten. Sie ziehen in die Wüste, um Johannes live zu erleben und sich von ihm taufen zu lassen. Trotzdem lässt sich Johannes nicht vom Hype um die eigene Person blenden. Er hält sich nicht für unersetzlich, wie manch einer, der sich einbildet, ohne ihn laufe nichts. Er mag viele Follower und Likes haben, dennoch ist Johannes der Täufer der, der die Menschen auf Jesus hinweist und den Weg für ihn bereitet. Er versteht sich als die Stimme eines Rufers in der Wüste. Und als es soweit ist, macht er Platz, damit Jesus vorkommen kann. Jetzt betritt Jesus die Bühne des Evangeliums. Er wird gar nicht näher beschrieben, etwa wie groß er ist, wie alt oder wie er gekleidet war. Er sagt auch erstmal noch gar kein Wort. Erst am nächsten Tag.
Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr?
Lamm Gottes. Zweimal nacheinander wird Jesus vom Täufer so bezeichnet. Der Titel Lamm Gottes ist für das Jesusbild im Johannesevangelium und für die Gemeinde, der er schreibt, offenbar bedeutsam. Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. So fremd das für unsere Ohren heute klingt, so sehr werden den Menschen damals beim Hören die Anspielungen klar gewesen sein. Etwa zu einem Ritual, das im Buch Levitikus im Alten Testament, dem dritten Buch Mose, näher beschrieben wird.
Und Aaron stütze seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes und bekenne ihm alle Verfehlungen der Kinder Israels und alle ihre Vergehen samt all ihren Sünden. Und er gebe sie auf den Kopf des Bockes und schicke ihn durch einen bestimmten Mann in die Wüste. Und der Bock trage auf sich alle ihre Verfehlungen in abgeschiedenes Land.
Dieser Bock trägt alle Übertretungen, die leichten und schweren, die absichtlichen und die versehentlichen, stellvertretend für alle davon. In der Umgangssprache ist das der Sündenbock geworden. Ein anderer Bezug, der anklingt, ist das Lied über den Gottesknecht im Prophetenbuch Jesaja. Wir wissen nicht, wer mit diesem Gottesknecht genau gemeint ist, aber an einer Stelle heißt es von ihm:
Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf.
Doch der deutlichste Bezug für das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, findet sich im Lamm, das jedes Jahr für das Passiafest der Juden geschlachtet wird. In Erinnerung an die Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten.
Das Buch Exodus, das zweite Buch Mose, erzählt, wie sich die Israeliten in der Nacht des Aufbruchs versammeln, um das Passialamm nach der Weisung Gottes zu essen. Die Israeliten sollen ihre Türpfosten mit dem Blut des Lammes bestreichen. Dieses Zeichen rettet sie in jener Nacht, in der bei den Ägyptern jede Erstgeburt hinweggerafft wird. Jedes Jahr wurden am Vortag des Pascha-Festes die Lämmer im Tempel geschlachtet für das Fest in Erinnerung an den Auszug und die Befreiung aus Ägypten.
Im Johannesevangelium stirbt Jesus seinen Kreuzestod in derselben Stunde, in der im Tempel die Lämmer für das jährliche Pascha-Fest geschlachtet werden. Sie merken schon, der Evangelist Johannes spannt einen weiten Bogen. Am Anfang das Lamm Gottes bei der Vorstellung Jesu und am Ende sein freiwilliges Leiden und sein Kreuzestod. Die niederschmetternde Erfahrung, dass mit dem Tod Jesu ein Unschuldiger zum Tod verurteilt und elend hingerichtet wurde, wird nun so gedeutet. Jesus ist der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführte Gottesknecht, der die Sünde ein für allemal von uns genommen hat. Sein unschuldiges Leiden und Sterben kommt allen zugute und niemand ist davon ausgeschlossen. Er ist das neue Paschalamm. Das ist für uns heute eher fremd und ungewohnt. Aber mit dem Lamm Gottes begegnet uns ein zentraler Titel für Jesus im Neuen Testament. Er steht für sein Leben, seine Hingabe aus Liebe an andere, sein Sterben am Kreuz. Sein Opfer feiern wir in jeder Eucharistiefeier. Auch in ihr taucht der Titel Lamm Gottes mehrmals auf. Im Lob auf die Herrlichkeit Gottes, im Gloria, das wir im Eröffnungsteil der sonntäglichen Messe singen. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, heißt es dann noch einmal im Kommunionteil. Dreimal nacheinander wird dieser Satz gesungen oder gesprochen, und dabei zerbricht der Priester das heilige Brot in einzelne Stücke. Im Anschluss wird ein Stück des gebrochenen Brotes der Gemeinde gezeigt, mit den Worten: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Auch in der religiösen Malerei finden sich viele Gemälde, die eine Begegnung des Täufers Johannes mit Jesus zeigen, als Erwachsener bei der Taufe am Jordan oder auch als Kinder. So wie bei einem Rundbild des Renaissance-Künstlers Raphael. Er malt um 1505 seine Madonna Terra Nuova. Es zeigt Maria mit Jesus und Johannes als zwei Kleinkinder. Jesus auf dem Schoß seiner Mutter nimmt von dem neben ihm stehenden Johannes das Papyrusband entgegen, auf dem zu lesen ist: Ecce Agnus Dei, seht das Lamm Gottes. Die Nacktheit und Blöße des kleinen Jesuskindes entsprechen dem Lamm als dem verletzlichen Tier auf sehr berührende Weise.
Lamm Gottes, Lamm.
Wer das Leben und vor allem die Passion Jesu in den Evangelien liest, dem wird klar, dass die Aufmerksamkeit Jesu, sein erster Blick, immer dem Leiden der anderen gilt. Seine elementare Empfindsamkeit für fremdes Leiden ist Jesu Art. Sie ist Ausdruck der Liebe, die er als Einheit von Gottes- und Nächstenliebe bezeichnet. Für Jesus ist Gottes Leidenschaft immer Mitleidenschaft. Es gibt in unserer deutschen Sprache eigentlich kein Wort, das diese Lebensart Jesu, seine elementare Empfindsamkeit für fremdes Leid, genau zum Ausdruck bringt. Mitleid klingt doch zu gefühlsbetont, zu handlungsfern und steht im Verdacht, herrschendes Unheil durch Sentimentalität zu verschleiern und fernes Leid nur folgenlos zu bedauern. Der Theologe Johann Baptist Metz schlägt darum das Fremdwort Kompassion vor.
Kompassion heißt Mitleidenschaft. Sie ist kein bloßes Mitgefühl von oben oder von außen. Sie hat nichts zu tun mit Wehleidigkeit, nichts mit einem unfrohen Leidenskult. Sie ist teilnehmende Wahrnehmung fremden Leids, die Mitleidenschaft verlangt. Es ist die Bereitschaft zu einem Blickwechsel, zu dem die biblischen Geschichten und insbesondere die Jesusgeschichten einladen. Die Kompassion verlangt die Bereitschaft, sich selbst immer auch mit den Augen der anderen, der leidenden und bedrohten anderen anzuschauen und einzuschätzen. Und diesen Blick wenigstens um ein geringes länger standzuhalten, als es die spontanen Reflexe der Selbstbehauptung unseres Ichs erlauben.
Die Kompassion Gottes ist uns in Jesus als Mensch nahegekommen. Aber schon früh hat das Christentum mit dieser elementaren Leidempfindlichkeit seine Mühe. Die in der Bibel aufbrechende Frage nach der Gerechtigkeit für die unschuldigen Leidenden wird umformuliert. Gestellt wird immer mehr die Frage nach der Erlösung der Schuldigen. Wichtiger als der Jesus, der Menschen aus der Isolation oder der Abhängigkeit befreit und Bedrängte und Machtlose wieder ins Recht setzt, wird die kirchliche Deutung von Jesus, dessen erste Aufmerksamkeit der Sünde des Menschen gilt. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Mit diesem Satz wird die Schuldfrage stärker gewichtet und der Blick auf das unschuldige Leiden der Menschen und auf die Opfer relativiert, die ja immer auch eine Anfrage an Gott sind. Die Rede vom sündigen Menschen oder der Sünde der Welt wird fast zu einem Prinzip der Ordnungsethik gegen jede Veränderungsethik. Nicht selten dient so die Rede von Schuld und Sünde, speziell auch die Rede von der sogenannten Erbsünde, zu einer Legitimation bestehender Verhältnisse und zur Verschleierung schuldhafter Zustände und Strukturen. Erst sollen die Menschen bei sich selber anfangen, wieder treuer glauben oder mehr beten, bevor sie sich dran machen, Strukturen zu verändern, heißt ein gängiges Muster. Aber ob man mit dieser Sicht nicht eher bewirkt, dass alles so bleibt, wie es ist? Biblische Bilder wie das Lamm Gottes stehen immer in der Gefahr, zur zweideutigen Mitgift zu werden. Es steht für Jesus und seine Haltung der Kompassion, der Mitleidenschaft. Doch wo es verwendet wird, von Menschen die Selbstaufgabe oder gar Selbstaufopferung zu fordern, wird dieses Bild zum Gift. Heute stehen wir vor dem Scherbenhaufen solcher Übertragungen biblischer Bilder auf den Menschen. In Therapie oder geistlicher Begleitung arbeiten Menschen die Geschichte ihres eigenen Missbrauchs auf. Mit dem Blick auf die Opferhaltung Jesu wurden sie erzogen oder gedrängt, es ihm gleich zu tun, sich selbst aufzuopfern, für einen anderen Menschen, für die eigene Familie, für die Gemeinschaft, für den Orden, die Kirche, den Beruf. Rückblickend erkennen sie, wie sehr sie sich selbst geschadet haben, bisweilen auch jenen, für die sie mit bestem Willen handelten. Es ist schmerzhaft, wenn einem bewusst wird, wie Forderungen und Ansprüche zur religiösen Fußfessel wurden, mit Verweis auf die Bibel oder auf Heilige der Kirche oder vermeintlich christliche Haltungen. Das ist auch nicht nur ein Missstand, der ausschließlich in der katholischen Kirche zu finden ist. Es ist darum sehr wichtig, wachsam zu bleiben, wo heute Autoritäten in Gemeinden, geistlichen Gemeinschaften, in Freikirchen oder auch in den Filmchen religiöser Influencer mit dem Anspruch auftreten, die Stimme Gottes zu vertreten. Menschen in Abhängigkeit von ungesunden Moralvorstellungen oder politischen Sichtweisen zu drängen, mit Hilfe biblischer Bilder, ist eine Verletzung ihrer Autonomie und Würde. Die selbstgefällige Oberflächlichkeit, die auf alle Fragen einfache Antworten weiß, hat in unsicheren Zeiten und in komplexen Lebenszusammenhängen wieder Konjunktur. Und das ganz bestimmt auch außerhalb des kirchlichen Spektrums.
An dieser Stelle muss auch das Thema der freiwilligen Söhne angesprochen werden. Eine Vorstellung und Frömmigkeitshaltung, die vor allem mit der katholischen Herz-Jesu-Verehrung verbunden ist. Der Gedanke einer freiwilligen Sühne durch Gebetsnovenen, ein Fastenopfer oder andere Ausdrucksformen ist in der katholischen Kirche Bestandteil einer bestimmten Frömmigkeit. Doch es muss immer darum gehen, dass wir uns frei und aus Liebe für andere engagieren und einsetzen, ohne uns dabei dauerhaft zu verausgaben oder gar preiszugeben. Der Sühnegedanke setzt immer eine menschliche Reife voraus. Fehlt es aber einem Menschen an der nötigen Selbstachtung und Selbstliebe, ist es kein Weg, für den jemand geworben oder zu dem jemand gedrängt werden darf. Menschen mit einer Neigung, sich herabzusetzen, unnötig zu entschuldigen und sich zu beschuldigen, sollten die Sühnefrömmigkeit meiden. Doch leider wird bisweilen von Menschen, die kein ausgeprägtes Selbstwertgefühl entwickeln konnten, jede zusätzliche Anstrengung bereitwillig aufgenommen. Treffen sie dann noch auf vermeintliche Autoritäten, die sie bestärken, verlieren sie sich in der Spirale des immer größer werdenden Verzichts, des Opfers und der Selbstaufgabe, oft auch im Verweis auf das Lamm Gottes.
Es ist das Verdienst des Pastoraltheologen Hermann Stenger, das Bild vom Lamm Gottes immer zusammenzusehen mit dem Bild vom guten Hirten, einem weiteren Titel für Jesus, der sich im Johannesevangelium findet. Der gute Hirt, der uns kennt und um uns weiß, ist ein Bild für unsere Selbstsorge und für unsere Ermächtigung, das eigene Leben anzunehmen und zu lieben. Das Bild vom Hirten steht auch für die Kultur der Verantwortung der eigenen spirituellen Autonomie. Wir sind keine Lämmer, die alles erdulden und mit sich machen lassen müssen. Und wir müssen uns nicht opfern. Denn das hat Jesus Christus am Kreuz getan und das reicht und ist genug für alle Zeit und Ewigkeit. Gott braucht und will keine Opfer. Er will keine Nachahmung dessen, was Jesus ein für alle Mal getan hat, als das Lamm Gottes. Gleichwohl erfahren wir im Leben und in den Beziehungen, in die wir gestellt sind, immer wieder, dass Situationen oder andere Menschen und deren Schicksal uns existenziell fordern. Da können wir nicht einfach loslassen und weitergehen. Wir halten aus, wir bleiben da. Wir stehen bei, stehen ein und wir stehen miteinander etwas durch. Denn wir erkennen, jetzt kommt es auf uns an und auf niemanden sonst. Wie schön und wie trostreich ist es zu erleben, dass Menschen sich nicht im Stich lassen. Und wie schön und trostreich ist es, darauf vertrauen zu dürfen, selber nicht im Stich gelassen zu werden. Hilde Domin hat es an einer Stelle so notiert: Nicht im Stich lassen, sich nicht und andere nicht. Und nicht im Stich gelassen zu werden. Das ist die Mindestutopie, ohne die es sich nicht lohnt, Mensch zu sein. Das Wort vom Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt und trägt, bezeugt uns, dass wir unser Leben nie alleine zu leben haben und wir das, was uns auferlegt ist, auch nie ganz allein zu tragen haben.
Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns? Allzeit bist du um uns in Sorge. Nicht fern, denn die zu dir beten, wissen, dass du uns nicht verlässt. Du bist so menschlich in unserer Mitte, dass du wohl dieses Lied verstehst.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, lassen wir uns am Ende dieser Morgenfeier ansprechen von Gedanken von Pater Alfred Delp, Jesuit und Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Als Mitglied im Kreisauer Kreis wurde er am 2. Februar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. In seiner Weihnachtsmeditation schreibt er wenige Wochen vor seinem Tod:
Als letztes aber, der Mensch ist nicht mehr allein. Gott ist mit uns. Den Lasten Gottes soll man nicht ausweichen. Sie sind zugleich der Weg in den Segen Gottes. Und wer dem herben und harten Leben die Treue hält, dem werden die inneren Brunnen der Wirklichkeit entsiegelt. Und ihm ist die Welt in ganz anderem Sinne nicht stumm, als er ahnen konnte. Die Silberfäden des Gottesgeheimnisses alles Wirklichen fangen an zu glänzen und zu singen. Die Last ist gesegnet, weil sie als Last Gottes anerkannt und getragen wurde. Gott wird Mensch, der Mensch nicht Gott. Die Menschenordnung bleibt und bleibt verpflichtend, aber sie ist geweiht. Lasst uns dem Leben trauen, weil diese Nacht das Licht bringen musste. Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben, sondern Gott es mit uns lebt.
Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben, sondern Gott es mit uns lebt. Dieses Vertrauen und diese Hoffnung wünsche ich Ihnen für Ihren Weg durch das neue Jahr, gerade auch dann, wenn es momentan schwer ist für Sie. Einen guten Sonntag heute und Gottes Segen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.